Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge des Ausfasernd-Podcasts. Heute eine eher kurze Folge. Ich wollte eigentlich hauptsächlich das Hörerinnen-Treffen hier in Hamburg nochmal ankündigen und das Ganze möglichst schnell raushauen. Und deshalb wird es wohl auch keine großen Shownotes geben. Also wenn ihr irgendwie Fragen zu den Sachen habt, die ich hier in der Folge erwähne oder Links wollt, dann sprecht mich einfach direkt an. Ich werde die jetzt nicht extra raussuchen. Zuallererst einmal vielen Dank für das Feedback zur letzten Folge und vor allem auch die ganzen Tipps, die ich in Sachen Umstandsbote noch so bekommen habe und dass ihr da so Anteil genommen habt. Das hat mich sehr gefreut. Und ja, jetzt zum ersten Punkt. Das Hörerinnen-Treffen in Hamburg. Das findet statt am Sonntag, den 25.10. Ich hoffe, ich erreiche mit dieser Folge überhaupt noch irgendwie Leute, bevor es stattfindet. Also, wenn ihr euch noch spontan dazu entschließen wollt, nach Hamburg zu kommen, dann könnt ihr das gerne tun. Wir treffen uns in der Schmuckshöhe 1a im Nachbarschaftstreff. Dort sind wir von 10 bis 18 Uhr, habe ich jetzt mal so grob anberaumt. Ihr könnt euch gerne noch anmelden im Forum Podcasting auf Deutsch bei Ravelry, oder wenn ihr nicht bei Ravelry seid, dann schreibt mir einfach eine E-Mail an ausfasernd@mail.de oder schreibt mir auch auf Twitter. Dort heiße ich auch Dan Snob. Ja, also Sonntag, 25.10. Mitbringen, woran ihr gerade arbeitet. Ich glaube, Tini wollte ein Mikrofon mitnehmen, so dass wir auch ein bisschen aufnehmen können. Ich bringe den Laptop mit. Ich schaue, dass ich irgendwie zumindest auf dem Laptop hier noch Internet habe. Eventuell haben wir im ganzen Raum Internet, das weiß ich aber noch nicht. Und sonst Essen, ja, hatte ich mir überlegt, dass eben jeder so mitbringt, worauf er Lust hat, was ihr am liebsten essen wollt, und wir das einfach so ein bisschen zusammenstellen. Kaffee und Tee und so, und Wasser ist dann da. Ja, also wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr kommen wollt, dann setzt euch mit mir in Verbindung und dann können wir die Details klären, beziehungsweise ihr lest die einfach im Forum Podcasting auf Deutsch bei Ravelry. Dort gibt es den Thread der Yeti unterwegs. Da steht das eigentlich auch nochmal alles. Und da ist nochmal nur eine kleine Anreisebeschreibung und ein Foto, damit ihr den Ort auch tatsächlich findet. Gut, das war also die Ankündigung vorneweg. Und nun steigen wir kurz in den Inhalt der heutigen Sendung ein. Vorher natürlich der obligatorische Glückskeks, um zu wissen, was wir denn heute eigentlich so für ein Schicksal haben. Du bist solide und verlässlich, aha. Das ist doch nett. Solide und verlässlich, gut. Dann hätten wir das auch geklärt. Also das Treffen findet definitiv statt. Das ist jetzt alles organisiert. Könnt ihr euch drauf verlassen? Das steht auf ganz soliden Beinen. Haha, so. Keks beiseite. Kommen wir zu dem, was ich fertiggestellt habe seit der letzten Sendung. Die Häkeldecke für das Baby ist endlich fertig. Ich glaube, die war ja beim letzten Mal schon fast fertig. Oder beziehungsweise musste ich noch ein paar Quadrate häkeln. Die habe ich gehäkelt. Dann habe ich alles zusammengefügt. Dann habe ich kurz das Restgarn überschlagen, habe festgestellt, dass es leider nicht reicht für eine weitere Reihe Quadrate, so dass ich ein bisschen Garn dann eben übrig hatte, aber nicht nochmal eine Reihe Quadrate dranhängen konnte. Dann habe ich also alles zusammengehäkelt, habe noch einmal eine Reihe feste Maschen drumherum gehäkelt und dann kam der große Spaß, ungefähr 30 Millionen Fäden zu verstechen. Also ganz so viele waren es nicht, weil ich ungefähr bei, ja, ich glaube, nachdem ich das erste Drittel Quadrate sozusagen fertig gehäkelt und auch zusammengehäkelt habe, ist mir dann auch damals damals TM vor 4 Jahren schon aufgegangen, dass es irgendwie doof ist, die Fäden einfach raushängen zu lassen und dass es ja vielleicht sinnvoller wäre, wenn man die beim Häkeln irgendwie gleich mit einhäkelt, so dass man am Ende nicht so viel Arbeit hat. Das habe ich also auch gemacht. Also nichtsdestotrotz waren trotzdem vom Zusammenhäkeln und von den ersten Drittel Quadrate unfassbar viele Fadenenden übrig, also weit über 100. Und die mussten dann alle verstochen werden. Und das hat dann auch noch mal irgendwie so ein paar Tage in Beschlag genommen, weil ja, das ist ja auch so eine Arbeit, die nicht so richtig viel Spaß macht. Und habe ich dann irgendwie immer mal so quasi mich so gezwungen, so jetzt machst du mal 15 Fäden und danach kannst du wieder was Hübscheres machen. Das Hübschere, was ich dann parallel dazu noch gearbeitet habe, war, dass ich aus dem Restgarn von der Decke, damit das auch gleich wegkommt, noch so ein Mini-Loop für das dann große Kind gestrickt habe. Also ich habe mich in der Konstruktion an das Viajante-Tuch gehalten. Also ich habe ein krausrechtes Dreieck gestrickt. Dann habe ich das zur Runde geschlossen und habe dann in der Runde weiter gestrickt und habe dann die Zugaben und die Abnahmen ein bisschen anders verteilt. Also ich habe jede zweite Reihe 2 Maschen zugenommen und jede dritte Reihe genau auf der gegenüberliegenden Seite dann 2 Maschen abgenommen, sodass es so ganz leicht etwas breiter wurde. Und dann habe ich einfach die restlichen Farben sozusagen von der Decke ein bisschen so zu einem Streifenmuster aneinander gefügt. Dabei habe ich dann auch noch den Farbwechsel beim Streifenstricken ohne ein Treppchen zu bekommen herausgefunden, wie das geht und angewendet und war sehr begeistert. Also wenn ihr gerne irgendwie Streifen in der Runde strickt, wahrscheinlich wissen das die meisten von euch schon, aber ich wusste es nicht, gibt es ja so beim Farbwechsel dann gerne mal so eine Stufe, weil man ja eben sozusagen eine Spirale immer strickt und dann gibt es immer so einen kleinen Absatz, wo der Farbwechsel ist. Und das kann man etwas unauffälliger machen und das lässt sich nicht komplett vermeiden, aber so, dass es weniger auffällt. Und das geht so, dass man also das Garn wechselt, eine Runde mit dem neuen Garn strickt. Und wenn man dann eine Runde rum ist und an der ersten Masche sozusagen ist, die man mit dem neuen Garn gestrickt hat, wird die darunterliegende Masche die letzte Masche in der alten Farbe sozusagen, wird mit nach oben genommen, sodass dann irgendwie eine tiefer gestochene Masche von der alten Farbe und eine normale Masche von der neuen Farbe auf der Nadel sind und die beiden Maschen werden dann zusammen abgestrickt. Und dann geht es ganz normal weiter, dann strickt man einfach ganz normal weiter in der Runde. Und dadurch wird der Farbwechsel deutlich unauffälliger. Und dann, wenn man das dann immer noch so ein bisschen auch verschiebt innerhalb des Strickstücks, also immer mal an einer anderen Stelle das Garn wechselt, dann ist das sehr unauffällig. Und dann, also ich werde das auch irgendwie in Zukunft bei Ringelsocken und dergleichen ausprobieren. Ja, jedenfalls ist dieser kleine Loop dann auch noch fertig geworden. Das ist eben so ein, also es ist die Anleitung, quasi die Grundanleitung ein bisschen von der Viajante und im Endeffekt, was rausgekommen ist, auch so ein Mini durch die Abnahmen, die ich verändert habe. Eigentlich sieht es fast aus wie so ein, wenn ich das weiter gestrickt hätte, wäre das fast so ein Tubularity geworden. Also fast, weil es wird ja leicht konisch. Also ja, das ist so ein Mittelding aus den beiden, aber auch nur ganz kurz, so dass das kein, also als Loop zu tragen. Und liegt halt schön eng am Hals an und hat vorne so einen dreieckigen Zipfel und das Ganze hat sich irgendwie für kleine Kinderhälse und kaltes Wetter bis jetzt als ganz angenehm und praktikabel herausgestellt. Ja, dann, was habe ich noch? Ach so, Babyschuhe hatte ich beim letzten Mal noch auf den Nadeln. Die sind natürlich auch fertig, weil geht ja irgendwie auch ganz schnell. Und das Kleid, Shelly von Farmmix, der Schnitt. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich noch davon gesprochen, dass es ein Shirt ist. Das ist jetzt auch fertig und ist ein Kleid geworden und ist ganz wunderbar. Also Jersey-Kleider, beide Daumen hoch. Jersey-Kleider sind irgendwie die tollsten Kleidungsstücke der Welt. Ich liebe sie. Man kann sie wunderbar immer anziehen. Einfach toll. Ich glaube, beim Stillen sind sie nachher unpraktisch, aber das ist auch das Einzige, was mir jetzt einfällt. Ansonsten, ja, Jersey-Kleider, top. Und das war's von den Sachen, die fertig geworden sind. Gesponnen wurde nichts fertig. Das wundert mich auch nicht, aber dazu später. Kommen wir zu Work in Progress. Was ist also im Entstehen? Erstmal das Stricken. Ich baue ja gerade meine Wips ein wenig ab. Es gab eine Zeit, da hatte ich unglaublich viele Projekte. Das waren dann, das war so viel, dass ich dann irgendwann mir mal selbst gesagt habe, nein, maximal 7 Projekte auf einmal, und dafür habe ich dann irgendwie Projektbeutel mit Wochentagen genäht, um mir zu sagen, so, und Montag wird das Projekt in diesem Beutel gestrickt und Dienstag das Projekt in diesem Beutel und so weiter. Hat natürlich irgendwie nie funktioniert. Und irgendwann war das dann auch so, dass ich gesagt habe, nee, so kann das nicht weitergehen. Das ist irgendwie einfach viel zu viel, 7 Projekte und noch mehr auch. Und ich muss das mal abbauen und mal die Sachen fertig machen. Und das habe ich dann auch eigentlich recht erfolgreich so weit getan, so dass ich tatsächlich im Moment 3 Projekte habe, die sozusagen wirklich auf den Nadeln sind. Das eine ist immer noch die Jacke Peggy Sue. Die, da bin ich jetzt beim zweiten Ärmel sozusagen fast fertig. Ich muss aber Garn nachspinnen. Also das Garn reicht nicht für eine langärmelige Strickjacke, auch wenn sie nur so ganz kurz ist in der Taille. Deshalb habe ich jetzt beschlossen, dass ich diese breiten Zopfbündchen, das breite Zopfbündchen, das in der Taille angestrickt wird, auch an die Ärmel stricke. Und das dann in einem etwas anderen lila Ton als die Jacke ist, dann ranstricke. Also muss ich da nochmal Garn nachspinnen. Ich hatte die Jacke ja aus selbstgesponnenem Merino angefangen. Da hatte ich Rolex gemacht in 3 verschiedenen, drei lila Schattierungen, und diese 3 hatte ich verzwirnt, und ich hatte eben von der einen lila Schattierung eben nur so knapp 100 Gramm und habe jetzt von den anderen beiden dann 200 und habe jetzt die dunkleren von den restlichen Rolex nochmal rausgeholt und werde sozusagen die Bündchen dann in einer dunkleren lila Schattierung spinnen und dann anstricken. Das muss ich dann also auch dreifach verzwirren. Das spinne ich gerade auf dem Rad noch so ein bisschen nebenbei und werde es dann irgendwie kettenzwirren, und dann kann ich die Jacke hoffentlich auch noch dieses Jahr zu Ende stricken, auch wenn ich sie dieses Jahr dann wahrscheinlich nicht mehr tragen werde. Und das alte, das andere lila Garn, was noch vorhanden ist, werde ich sozusagen aufbrauchen für den zweiten Ärmel. Und dann wird noch ein kleiner Rest da sein, da werde ich die Jacke unten doch noch einen kleinen Tick länger stricken, als sie jetzt ist. Also jetzt ist sie so, dass sie knapp unter der Brust endet und dann dieses breite Bündchen ansetzt. Ich glaube, ich werde sie noch einen Ticken, so wie weit wie das Garn reicht, länger stricken und dann das Bündchen ansetzen, dass sie nicht ganz so kurz wird, wie ursprünglich vorgesehen. Und kurze Ärmel hat sie ja auch nicht wie vorgesehen, sondern lange Ärmel, weil so ein dreifädiges Merino-Garn ist doch ziemlich warm, und das ist ein eher dickeres Gestrick, und das dann als kurzärmliche Jacke schien mir irgendwie nicht so sinnvoll. Also, ja, also während des Stricks wird das Strickmuster gründlich umgebaut, sodass am Ende nichts mehr von der ursprünglichen Jacke übrig bleibt, glaube ich. Das ist das eine Strickprojekt. Das zweite, was ich jetzt endlich anschlagen durfte, ist das Box Pleat Top von Pearl B. Das durfte ich anschlagen, weil ich ja mit der Häkeldecke fertig war. Das wird gestrickt aus dieser Tussa-Seide in Fingering-Stärke von Die for Yarn, was ich mir letztes Jahr in Hamburg auf dem Wollfest gekauft habe. Das sind irgendwie 125 Gramm in einem wunderschön schimmernden Petrol. Und das wird so ein, ja, dieses Top, das hat so Kellerfalten an den Schultern und fällt dann locker. Also die Maschenprobe habe ich gemacht und gewaschen. Das ergibt wirklich ein schönes, lockeres, weichfallendes Gestrick. Und ich glaube, das wird fantastisch. Es ist sehr langweilig zu stricken, muss ich sagen, weil es ist halt wieder glatt rechts in der Runde. Und das in Fingering, wobei bei dieser Tussa-Seite das Fingering auch irgendwie nochmal eine ganze Ecke dünner ist, das ist deutlich dünner als Sockenwollstärke. Und ich stricke das irgendwie auf 2,25er Nadeln. Ja, aber es wird wunderschön und das ist so das Mitnahmeprojekt momentan, weil es wiegt nicht viel und kann man gut irgendwie unterwegs einfach in der Runde stricken. Und das dritte Projekt, was ich auch immer noch in der Mache habe, was jetzt aber erstmal auf quasi überwintert ist, nachdem es ja jetzt schon übersommert hat, wird es jetzt noch überwintern, also das Alpaka-Kleid. Wobei so ein bisschen juckt es mich ja jetzt auch, das fertig zu machen, weil meine Freundin, die hat das ja ebenfalls gestrickt und die hat ja mit ihr zusammen das Strickmuster sozusagen dafür entwickelt. Also ihr ist es fertig und es sieht wunderbar aus. Sie hat es ja aus einem Malabrigo Merino Garn gestrickt und ja, dann irgendwie den Halsausschnitt mit den Rippen noch so konstruiert und hat die Anleitung fertig geschrieben. Jetzt erstmal so, dass wir sie benutzen können. Und ich glaube, wenn das Top und die Jacke fertig ist, dann werde ich auf jeden Fall an diesem Kleid auch weiter stricken, sodass ich das hoffentlich bald auch mal ausführen kann. Oder zumindest vorführen kann, ausführen vielleicht noch nicht, weil es eben, wie gesagt, erstmal nicht tragbar ist im Moment. Und das sind so die drei Projekte, die ich auf den Nadeln habe. Und eines habe ich in der, ja, so halb in der Pipeline. Es gibt die passend zur 15-Punkte-Challenge bei Podcasting auf Deutsch, gibt es die vierte Mini-Challenge Ribbel das olle Ding. Und ich habe mich jetzt auch endlich von meiner Via Jante getrennt, die mir ja nie so richtig gefallen hat. Die ist aus so einem, hatte ich angefangen, aus so einem selbstgefärbten Zitronen-Tracking-Garn. Aber das war furchtbar bunt und ich fand auch irgendwie, ja, dass das vielleicht, um es am Hals zu tragen, doch irgendwie zu robust ist, das Garn, und ich das irgendwie doch nicht so richtig toll finde. Also habe ich jetzt gesagt, okay, ich ribbel das Ganze jetzt und überfärbe das Garn nochmal. Also ich hatte das ursprünglich mit Ostereierfarbe gefärbt und habe es auch jetzt mit Ostereierfarbe nochmal überfärbt, also mit Blau und dazu noch ein bisschen schwarze Lebensmittelfarbe. Und so, dass es jetzt, das, was vorher quasi wirklich alles so noch ganz viele weiße Flecken waren, dass das jetzt alles so blau überfärbt ist und die lila Töne, die vorher drin waren, sind natürlich auch immer noch da. Also es ist immer noch ein sehr unruhiges Garn, aber nicht mehr so unruhig, also und vor allem nicht mehr so hell unruhig, weil das Ganze, also die ganzen weißen Flecken jetzt einfach erstmal weg sind. Und es gefällt mir jetzt deutlich besser. Und das soll jetzt ein Pullover werden. Ich hoffe, ja, die 300 Gramm reichen dafür, aber eigentlich müsste ich damit hinkommen. Und ich habe beschlossen, dass ich vielleicht, um es doch noch dieses Jahr zu schaffen, also wenn ich die mit der Hand stricke, komplett 300 Gramm Sockenwollstärke, kriege ich, glaube ich, dieses Jahr nicht mehr verstrickt. Also werde ich den Pullover zum Teil versuchen, mit der Strickmaschine zu stricken. Das habe ich mir so schon so grob überlegt. Ich werde einen Pullover, also ich habe mir einen Pullover rausgesucht, der so eine Rundpasse hat, und hatte mir überlegt, dass ich ja sozusagen die Teile bis unter den Arm, also bis dahin, wo die Rundpasse beginnt, auf der Strickmaschine stricken kann und dann am Ende sozusagen nur noch die Rundpasse anstricken muss mit der Hand, weil meine Strickmaschine kann ja nur glatt rechts und nicht in der Runde stricken. Und dann müsste ich sozusagen, also das bis so knapp unter den Arm, so von der Länge her, stricken. Und dann Vorderteil, Rückenteil und die beiden Arme. Und dann würde ich sozusagen alles auf eine Rundstricknadel zusammennehmen und dann anfangen, die Passe zu arbeiten und irgendwie in die entgegengesetzte Richtung als ursprünglich vorgesehen, also mit Abnahmen statt mit Zunahmen, was ja dann auch den positiven Effekt hat, dass die Runden immer kürzer werden statt immer länger. Vielleicht motiviert mich das ja auch irgendwie noch so ein bisschen, weil ich habe ja bei den Strickprojekten kann ich jetzt mittlerweile echt so ein Muster bei mir erkennen. Also das erste Drittel so oder das erste Viertel bin ich immer extrem motiviert und fange an und arbeite dann irgendwie ausschließlich an diesem Projekt. Dann kommt der ganze Mittelteil, dann liegt das gerne mal. Also das zieht sich und dann habe ich irgendwie die Lust verloren und habe im Gedanken irgendwie schon 1000 neue Projekte angefangen und mag irgendwie gerade gar nicht weitermachen. Und dann, wenn so quasi noch so ein Drittel bis ein Viertel zu tun ist, also so, wenn das Ende irgendwie in Sicht ist, dann kommt nochmal so der große Endspurt auf und dann habe ich irgendwie das Gefühl, jetzt mache ich das fertig und ja, dann stricke ich quasi auch die ganze Zeit. Und wenn es dann fertig gestrickt ist, dann bin ich auch irgendwie, ja, dann kann es halt auch sein, dass ich irgendwie nachts um 2 noch sage, ja, jetzt ist es fertig und jetzt noch alle Fäden verstechen und waschen und dass ich das dann auch noch mache. Also so wie bei manchen, wo dann das Projekt noch ewig rumliegt, weil sie keine Lust zum Zusammennähen oder zum Fädenverstechen haben. Also das kommt bei mir eher nicht vor, auch wenn das Fädenverstechen irgendwie nicht so wirklich Spaß macht, ich das irgendwie ungern mache, aber wenn das jetzt nicht so wie bei der Häkeldecke irgendwie Hunderte sind, sondern nur so ein paar oder auch die Nähte nur zu schließen sind, dann juckt's mich immer in den Fingern. Ja, jetzt musst du ja nur noch die Nähte schließen und dann ist es fertig dass nur noch die Nähte schließen dann auch manchmal irgendwie 3 Stunden dauert und vielleicht auch nicht so gut ist, das mitten in der Nacht zu machen. Das ist dann ja entfällt mir dann manchmal und dann sehen die Nähte nicht so hübsch aus. Aber es ist fertig und das freut mich dann. Naja, wo war ich denn jetzt gerade? Ach so, bei dem Pulli. Und ja, naja, jedenfalls hoffe ich, dass ich diesen Pulli irgendwie vielleicht noch dieses Jahr fertig bekommen kann und so mit Hilfe der Strickmaschine, die ja auch mal wieder aufgebaut werden möchte. Also die ist jetzt sehr lange, die stand jetzt wie monatelang erstmal rum, weil ja, wenn ich die Strickmaschine aufbaue, dann steht die ja auf dem Zuschneidetisch und dann kann ich ja nicht nähen. Und da ich ja irgendwie eigentlich auch ständig irgendwas zu nähen habe oder gerne nähen möchte, ja, muss ich mich da irgendwie immer entscheiden. Vielleicht sollte ich mir mal so ein kleines Klapptischchen besorgen, wo ich die Strickmaschine einfach fest draufschraube und den dann einen Platz suchen, wo ich die noch irgendwie hinschieben kann. Naja, das wäre irgendwie schön, wenn die eigentlich wäre es schön, wenn ich die auch dauerhaft irgendwo aufgebaut stehen haben könnte. Aber, also ich meine, ich habe ja schon den Luxus, dass ich hier ein Nähzimmer habe, wo wo alles dauerhaft aufgebaut stehen kann. Jetzt, ich will ja mal nicht übertreiben hier, ne, mit meiner Platz in Anspruchnahme in der Wohnung. Ich wohne ja nicht alleine hier. Dann zum Spinnen. Spinnen, da hat mich so ein bisschen das Problem, was ich beim Stricken gerade abbaue, also dass ich nicht mehr ganz so viele Projekte gleichzeitig in der Mache habe, das ist beim Spinnen irgendwie noch so im vollen Gange. Also ich spinne immer mal so, wenn ich gerade Tour de Vlies, ist immer nur immer so ein bisschen hier und da. Und habe da irgendwie auch 1000 angefangene Projekte und keins davon irgendwie wird fertig. Also ich habe irgendwie noch 500 Gramm so ein schwarz-rotes Garn im Entstehen. Das, keine Ahnung, habe ich 2013 angefangen. Dann, also im Augenblick spinne ich hier gerade auf der Supportspindel graues Wensleydale. Das ist auch schon seit letztem Jahr, ich glaube seit Anfang 2014 ist das in der Mache. Das spinne ich jetzt, das sind 100 Gramm Wensleydale, die werde ich dann irgendwie mit 100 Gramm grauen Merino, was so einen ähnlichen Farbton hat, verzwirnen. Und von der Dicke her dürfte das dann ungefähr so eine Lauflänge haben, dass es gut zu den 200 Gramm bunten Garn passt, was ich aus dem Faserswap von letzten Jahr Weihnachten, also aus dem Weihnachtsfaserswap 2014 gesponnen habe. Und dann habe ich quasi 400 Gramm, also grau und bunt. Da könnte ja dann schon fast irgendwie was Hübsches, Gestreiftes irgendwie draus werden. Ja, dann habe ich auch immer noch das Tode Fließgarn zu zwirren. Dann muss ich jetzt natürlich erstmal nachspinnen für meine Strickjacke. Und an dieser Stelle einmal ein Gruß an die Moni vom Fiberthermometer. Die hat ja in ihrem letzten Podcast von additiver Farbmischung berichtet. Und also sie hat eher davon berichtet, dass man bei bunten Kammzügen aufpassen sollte, oder das berücksichtigen sollte, dass sich so zwei Farben auch gerne mal so aufheben können in ihrer Leuchtkraft, also zwei Komplementärfarben, also zum Beispiel Blau und Orange jetzt als besonders heftigen Komplementärkontrast, wenn die beiden jetzt genau aufeinandertreffen, irgendwie beim Zwirnen oder auch beim Spinnen, dann heben die sich halt in ihrer Farbwirkung auf und ergeben möglicherweise irgendwie ein freundliches Braun. Und diese additive Farbmischung muss natürlich jetzt irgendwie nicht, also man kann das auch absichtlich machen, und zwar um diese sogenannten gehäserten Garne, also da gibt es irgendwie, glaube ich, kein deutsches Wort dafür, das sind ja keine melierten Garne. Also ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Es gibt so Garne, bei denen, die haben eigentlich, wenn man normal drauf schaut, eine einheitliche Farbe. Also die sehen irgendwie grau aus. Und wenn man dann irgendwie nah rangeht, dann sieht man, dass sich dieses Grau aus ganz vielen Einzelgraus zusammensetzt, die alle irgendwie so ein bisschen unterschiedlich sind, und auch nicht, dass das Garn irgendwie aus Fäden gezwirnt ist, die alle ein unterschiedliches Grau haben, sondern dass so jede einzelne Faser sozusagen anders ist. Und ich finde diese Garne sehr, sehr schön, weil das so ein, das sind so lebendige Farben irgendwie, also die. Und das versuche ich irgendwie, hatte ich ja auch bei meiner Strickjacke so ein bisschen versucht hinzubekommen, dass ich diese ganz vielen verschiedenen Lila-Töne erstmal zu Rolex rolle, sodass die da schon mal irgendwie durcheinander liegen. Und dann noch drei verschiedene Lila-Töne. und die dann miteinander verzwirne, so dass ich nachher also eine lila Jacke ergibt, aber dieses Lila eben aus ganz, ganz vielen verschiedenen Tönen besteht. Und ich glaube, wenn man so ein reines Heathergarn spinnen möchte, dann würde man das wahrscheinlich auch so machen, dass man diese additive Farbmischung sich überlegt, welche Farben zusammen, also wie der Farbeindruck, den man haben möchte, aus welchen Einzelfarben der sich zusammensetzt. Und das muss natürlich, also wenn ich jetzt eine braune Jacke, ein braunes Garn spinnen möchte, würde ich jetzt natürlich nicht irgendwie blau und orange und grüne und rote Fasern nehmen und das daraus mischen, sondern ich würde einfach verschiedene Brauntöne nehmen, also mal ein kaltes Braun, ein warmes Braun, ein Rotbraun, ja, etwas Dunkleres, etwas Helleres. Und diese verschiedenen braunen Fasern dann sozusagen zusammenkardieren und so, dass das allein schon die Fasergrundsubstanz, aus der gesponnen wird, aus der die Einzelfäden gesponnen werden, in sich bunt sind. Und ja, dann spinnen und dann durchs Verzwirren, so dass dann eigentlich in jedem Zentimeter Garn immer ganz viele verschiedene Brauntöne so aufeinandertreffen und auch jetzt nicht zwei verschiedenfarbige Singles miteinander verzwirnt werden oder drei verschiedenfarbige Singles, weil das wäre dann so ein meliertes Garn. Und dann, da kann es ja dann passieren beim Stricken, dass ich dann sozusagen, je nachdem, wenn das Garn so manchmal, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr mit meliertem Garn strickt, wenn man so ein meliertes Garn nimmt, was aus Schwarz und aus Weiß, aus einem schwarzen und einem weißen Single besteht, dann drehen sich die Singles die Maschen manchmal so, dass der Faden irgendwie so komisch zu liegen kommt, dass es dann so Abschnitte gibt, wo irgendwie immer nur die schwarze Hälfte des Fadens quasi sichtbar ist, und dann gibt's wieder Abschnitte, wo irgendwie immer nur die weiße Hälfte des Fadens, des Einzelfadens so nach vorn zeigt und richtig sichtbar ist. Und das ist so dieses Effekt von einem melierten Garn, finde ich. Also das wirkt deutlich unruhiger als so ein gehäthertes Garn. Und ich glaube, bei diesem Heather-Garn ist es einfach so, dass die einzelnen Farbabschnitte, die zusammentreffen und die dann eine Gesamtfarbe ergeben, die sind einfach so klein, weil die sind eben auf die einzelne Faser bezogen. Also ich mag die sehr gerne und ich finde das irgendwie sehr, sehr spannend, da damit auch rumzuexperimentieren, wie solche Farben irgendwie auch entstehen können. Ja, das war dann heute mein kleiner Theoriebeitrag zum Spinnen. Und ansonsten, ich versuche meine Spinnprojekte auch ein wenig zu reduzieren auf ein oder zwei. Und einfach die Sachen, die ich schon ewig in der Mache habe, einfach mal fertig zu bekommen, um dann mal wieder was Neues anfangen zu können. Ja. Kommen wir zu meinem Stash. Ich wollte heute mal aus dem Stash berichten, weil ich nämlich mit der Stash-Entwicklung dieses Jahr bis jetzt sehr, sehr zufrieden bin. Es ist nämlich, also die 15-Punkte-Aktion, es hilft mir sehr, und auch natürlich, dass irgendwie ich dieses Jahr auf keinen Wollfest gehe. Ich habe jedenfalls dieses Jahr tatsächlich ein dickes Minus im Garn-Stash zur Verbuchung. Ich habe jetzt mit dem jetzigen Stand etwa 6,5 Kilometer verstrickt, und als Zuwachs habe ich ein braunes Garn, so ein braunes Naturgarn, was ich zum Geburtstag geschenkt bekommen habe, einen Strang. Dann habe ich noch 7 Knäuel Filzgarn, das aber bis Weihnachten noch noch aufgebraucht werden muss. Also die habe ich neu gekauft. Da muss ich noch pushen für meine Schwester und für das Kind draus stricken. Also die sind sozusagen auch dann dieses Jahr bei, ergeben dann plus minus null. Und dann habe ich das Faser-Swap-Garn ja zu Ende oder dieses Jahr auch im Januar erst begonnen und gesponnen. Das waren irgendwie 200-300 Meter. Auf jeden Fall, das ist alles, was ich dieses Jahr an Garnzuwachs habe. Also sozusagen eigentlich im Endeffekt nur ein Strang, wenn es dann, wenn die Puschen dann zu Weihnachten fertig sind, ein Strang braunes Garn und zwei Stränge buntes Garn. Und dafür 6,5 auf der Minusseite, 6,5 Kilometer. Also bin ich sehr zufrieden mit. Liegt natürlich auch irgendwie daran, dass ich dieses Jahr wirklich auch einfach bewusst nichts gekauft habe, weil ich letztes Jahr so unheimlich viel gekauft habe und mir gesagt habe, ja, ich muss das jetzt auch mal verbrauchen. Und natürlich auch nicht mal ansatzweise irgendwie die Sachen vom letzten Jahr verbraucht habe, geschweige denn die vom vorletzten und vorvorletzten Jahr. Und das ist ja auch alles irgendwie noch nicht bei Ravelry eingepflegt und so weiter und so fort. Aber ich bin nächstes Jahr auf jeden Fall wieder dabei, wenn es so eine Challenge gibt, um einfach mal die schönen Sachen, die ich hier habe und die ich ja auch alle gekauft habe, mit der Absicht, da was Schönes draus zu machen, dass ich die endlich mal ja aufbrauche und dann vielleicht auch in Zukunft ein bisschen bewusster noch stärker für wirkliche Projekte einkaufe und spinne. So, beim Faserstash, da ist der Zuwachs ein bisschen größer und dafür wenig weggegangen. Also das wäre dann auf jeden Fall auch eine Challenge für nächstes Jahr, den Faserstash ein bisschen in Garn zu überführen. Weil, was ist dazugekommen? Ich habe zwei Spindel-Faser-Abos von Spinnert und Gewollt mir gegönnt. Also das ist eben sozusagen so ein, es ist kein wirkliches Abo, man muss das jedes Mal neu bestellen, aber es gibt eben eine Spindel und dazu passend handgefärbte Fasern. Und das hat erst Shanti Manu gemacht, das habe ich letztes Jahr einmal bei ihr bezogen und dieses Jahr hat es dann Spinnert und Gewollt, also die Tanja übernommen und jetzt habe ich da eine Spindel von Mattes bekommen mit den passenden Fasern dazu. Und jetzt ist eine Spindel von Hummel, die auch wunderbar ist und sehr schön läuft mit einem riesigen, schönen Kammzug in Herbstfarben. Und habe ich mir noch ein Abo bestellt mit einer Leichtlin-Spindel. Das ist aber noch nicht da, aber bei der Gelegenheit habe ich also dieses, ja, das Spindelfaser-Abo mir gekauft und auch noch den Faser-Adventskalender von Spinnert und Gewollt mir in der 10 Gramm Menge, also 10 Gramm pro Tag, auch noch mit dazu gekauft. Also das ist so der Faserzuwachs, den ich dieses Jahr habe. Und dann kommen natürlich noch die Fasern aus dem Adventskalender dazu, den wir in der Podcasting auf Deutsch Gruppe machen. Also ich glaube, ich weiß jetzt die Mengen nicht, aber auf jeden Fall sind es insgesamt dann sozusagen zwei Adventskalender, drei Spindelabos mit jeweils den Kappzügen, was ich dieses Jahr an Faserzuwachs habe. Und Stoffzuwachs oder Stoffabbau, ich glaube, da bin ich auch eher auf der Minusseite. Also ich habe zwar recht viel von diesem Leinenstoff gekauft für das Mittelalter-Outfit vom Mann, aber das ist ja auch schon komplett vernäht. Das ist ja auch schon wieder weg. Na gut, als wir da auf dem Stoffmarkt waren, habe ich noch Jeans für mich gekauft. Jeansstoff, der ist natürlich noch nicht verarbeitet und diverse so Jersey-Kleinstücke und Jersey-Bündchenware, die ist auch noch nicht verarbeitet, also die ist total verarbeitet. Also der der Sternchenstoff, der an der Shelly dran ist, ist auch für diesen Jahr. Da ist nur der Jersey, der schwarze, aus dem das Kleid an sich ist, der war aus dem Stash. Ja, naja, gut. Stoff könnte so auf ein ganz kleines Minus im Lager hinauslaufen. Aber Stofflager habe ich ja auch irgendwie so überhaupt gar keinen Überblick, was da ist. Und es gibt ja leider kein Ravelry fürs Nähen. Das wäre echt mal ein Traum. Also wenn ich dort quasi einfach sagen, so wie bei Ravelry, wo ich die Strickzeitschriften, die ich habe, einfach sage, ich habe die und die Zeitschrift oder ich habe das und das Buch in meiner Library und dann tauchen automatisch die Muster eingepflegt und tauchen schon auf in den allermeisten Fällen. Und ja, das wäre ein Traum, wenn es das natürlich irgendwie auch für die Schnittmuster gäbe, wenn ich sage, ich habe die Burda 4 2013 hier liegen und dann trage ich die in die Bibliothek ein und dann gibt es da werden automatisch alle Schnittmuster, die in dieser Burda sind, sozusagen aufgelistet. Das wäre super. Und wenn ich da vielleicht auch die Stoffe eintragen könnte. Ja, also das funktioniert leider nicht so. So, deshalb ist das Stofflager und das Schnittmusterarchiv eher so unverwaltet. Bei Ravelry, naja gut, da muss man die Sachen auch einpflegen, damit sie auftauchen. Aber da arbeite ich ja dran. Das zumindest bei den Garnen, die ich jetzt neu kaufe, die pflege ich direkt ein. Die Fasern sollte ich auf jeden Fall nochmal einpflegen, die ich dieses Jahr bekommen habe. Weil die sind auch alle noch nicht drin. Ja, jetzt habe ich mich irgendwie gerade schon wieder verschnattert. Wo war ich denn? Stash, ja. Das waren so die Work in Progress. Kommen wir zu Alles korreliert. Heute mal wieder mit einer kleinen Wissenschaftsmeldung, die ich gestern gehört habe, die ich ganz spannend fand. Ich weiß nicht, ob ihr noch diese Geschwistertheorie kennt. Die kam irgendwann in den 90ern auf. Ich kann mich da irgendwie noch gut dran erinnern. Eine Schulfreundin von mir war da irgendwie sehr begeistert davon und hat das irgendwie versucht, auf alle ihre Bekannten und Freunde und Freundinnen zu übertragen. Also auf jeden Fall ist diese Theorie aus den 90ern von Frank Salloway. Und der hatte so eine gesagt, dass es eben so Rollen gibt, die oder Nischen innerhalb einer Familie, und die nehmen die Geschwister eben in unterschiedlicher Reihenfolge ein. Also zum Beispiel die Erstgeborenen orientieren sich halt an den Eltern, weil sonst keiner da ist, und die sind irgendwie perfektionistisch, und die mittleren Kinder, die sind irgendwie immer ganz ganz furchtbar sozial, und die kleinsten, also jetzt bei mehr als zwei Kindern oder wenn es so Nesthäkchen sind, das sind dann die Rebellen, die irgendwie gegen alles aufbegehren müssen. Und das hat er irgendwie anhand von Lebensläufen berühmter Persönlichkeiten so konstruiert. Und naja, so war irgendwie sehr, sehr populär, und auch gerade so in der Laien- und Küchentüch-Psychologie war das wohl, spielte das auch irgendwie immer wieder eine Rolle, und das kam, hat man auch irgendwie ständig, also ich habe das ständig wieder zu hören bekommen, das ja mit den Geschwistern, und das wäre ja immer so und so, und das ist ja irgendwie alles ganz klar, und das würde sich dann aus den und den Sachen irgendwie ergeben. Ja. Jedenfalls haben jetzt Psychologinnen der Universität Leipzig eine große Metadatenstudie gemacht. Ich glaube, es waren Metadaten. Sie haben jedenfalls die Persönlichkeit von, ich glaube, sie hatten 20.000 Erwachsene und haben da die Daten von diesen 20.000 Erwachsenen ausgewertet, haben da anhand von einem Modell, was in der Psychologie momentan, also so ein Faktorenmodell, was in der Psychologie gerade angewendet wird, die Dimensionen der Persönlichkeit untersucht. Das wären Gewissenhaftigkeit, Verträglichkeit, Offenheit für Erfahrungen, Extraversion und Neurotizismus. Und das haben sie eben mit Fragebögen untersucht und haben dann untersucht, ob diese Eigenschaften irgendwie mit der Geburtsreihenfolge korrelieren. Ergebnis, tun sie nicht. Diese Dimensionen sind irgendwie völlig unabhängig davon, ob man jetzt irgendwie als erstes, als zweites, als drittes geboren wurde. So, dass dieses Geschwistermodell von Frank Salloway eigentlich viel zu sehr vereinfacht ist und irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Eventuell, sie haben jedoch gesagt, dass es eventuell trotzdem so eine Art Nischenmodell geben könnte, dass sozusagen das erste Kind, was in einer Familie lebt, oder das, ich sag mal, das erste Kind, was neu in eine Familie dazukommt, erstmal ja noch alle Auswahlmöglichkeiten hat. Also es kann irgendwie angepasst werden oder es kann irgendwie rebellisch werden, es kann irgendwie sich mehr auf das eine Elternteil fixieren oder mehr auf das andere oder irgendwie auf gar keinen so richtig. Also es hat irgendwie ja noch die volle Bandbreite, während das zweite Kind oder jedes weitere Kind sozusagen ja diese Nischen schon eingeschränkt vorfindet. Also wenn jetzt das erstgeborene Kind irgendwie ein totales Papakind ist, wird sich vielleicht das Zweitgeborene irgendwie mehr auf die Mutter konzentrieren. Sofern es sich um eine, ne, ihr wisst schon, also jetzt mal von einer Familie ausgegangen mit Mutter und Vater, entsprechend in anderen Familienkonstellationen natürlich anders. Also auf jeden Fall eine Bezugsperson ist sozusagen schon belegt und das Kind sucht sich dann einfach die zweite. Das wurde jetzt in dieser Studie noch nicht untersucht, aber das wäre auch nochmal interessant, irgendwie rauszufinden, ob sich sozusagen die Nischen sozusagen ändern, die besetzt werden, oder auch die Charaktereigenschaften sich dann entsprechend irgendwie die noch frei sind, sozusagen von den anderen Geschwistern aufgenommen werden. Warum ich das irgendwie gerade spannend finde, ist ja irgendwie, ja, das zweite Kind ist auf dem Weg und ist natürlich irgendwie, ich mache mir natürlich schon so meine Gedanken, wie das wohl charakterlich so sein wird, weil ich weiß, dass ich meine Schwester, die ist auch 4 Jahre jünger als ich, also so der Unterschied, den wir jetzt auch haben. Und wir sind so charakterlich komplett verschieden. Also wir konnten irgendwie als Kinder auch irgendwie so gar nichts miteinander anfangen. So völlig verschiedene Interessen, Talente. Ich hatte das Gefühl, das war so alles irgendwie anders, obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass unsere Eltern uns einigermaßen gleich erzogen haben. Und ich eigentlich ja auch, also ich denke ja auch, dass wir jetzt mit dem zweiten Kind genauso umgehen wie mit dem ersten. Also zumindest habe ich das Gefühl, dass das erste ganz gut gelungen ist und wir jetzt nicht irgendwie groß was ändern müssten in unserem Verhalten als Eltern. Ja, auf jeden Fall, also ich bin sehr gespannt. Ich werde dann hier so meine nicht aussagekräftige Mini-Studie betreiben anhand meiner eigenen Kinder. Und ich bin mal gespannt, ob sich da irgendwie zu dieser Geschwisterstudie nochmal irgendwie mehr ergibt, ob es tatsächlich irgendeinen Effekt hat, also ob die Geburtsreihenfolge irgendwo irgendeinen Effekt hat oder tatsächlich irgendwie nachgewiesen werden kann. Nee, ist irgendwie alles Bullshit. Spielt überhaupt keine Rolle. Charakter ist völlig unabhängig von der Reihenfolge, ob man irgendwie großes oder kleines Geschwister ist. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, wenn ihr mehrere Kinder habt, wie da die Charaktere so sind, oder auch bei euch, wenn ihr Geschwister habt, wenn ihr was dazu sagen wollt, fände ich ganz interessant, ob sich verschiedene Charaktere bei Geschwistern, ob das automatisch immer so ist, dass sie nichts miteinander anfangen können, wie bei meiner Schwester und mir, oder ob sich da auch irgendwie andere Beziehungen daraus entwickeln, zumindest im Kindheitsalter. So jetzt als Erwachsene muss ich sagen, hat sich das natürlich irgendwie umgedreht. Jetzt ist es eigentlich ganz, ganz, ganz schön, eine Schwester zu haben, die so ganz anders ist, die auch irgendwie eine ganz andere Sicht auf die Dinge hat. Gerade wenn es jetzt irgendwie darum geht, unsere Eltern und Großeltern, wie wir mit denen umgehen, was die für Sorgen haben und wie wir als Kinder da irgendwie eventuell helfen könnten. Und da ist es irgendwie echt, echt gut, dass wir da so verschieden sind und dass wir da so verschiedene Ansätze auch verfolgen und daraus irgendwie gemeinsam dann was entwickeln können. Aber ja, als Kinder war es irgendwie, war irgendwie nicht gut mit der Kleinen. Ich mochte die nicht. Aber hat sich ja zum Glück geändert. So, das war es zum Alles korreliert, also heute mit Psychologie und Geschwistern. Würde mich freuen, dann was dazu von euch zu hören. Und damit, bin ich jetzt irgendwie bei doch schon über 50 Minuten und wollte gar nicht so viel reden. Und beende die Sendung einfach. An dieser Stelle ganz liebe Grüße an Ziska, von der urbanen Spinnstube. Die hat ja irgendwie jetzt zwei Folgen in Folge das Souterrain des Geschmacks in Strickzeitschriften oder auch ihre für sie warnt. Eigentlich wollte ich dazu auch noch was sagen und noch eine Wanderpackliste in Ergänzung zu ihrer Fahrradtour-Packliste geben. Das wird dann auf die nächste oder übernächste oder übernächste Folge verschoben. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören. Ich hoffe, ich sehe ein paar von euch beim Hörerinnen-Treffen. Das wird bestimmt ganz schön. Und wenn ihr Fragen habt, kommentieren wollt, dann könnt ihr das im Blog tun. Den findet ihr bei ausfasernd.podigy.io oder ihr schreibt mir eine Mail an ausfasernd@mail.de oder ihr schreibt mich auf Twitter an, da bin ich DamnSnob, oder auf Ravelry, da bin ich auch DamnSnob, und da findet ihr einen eigenen Thread für diesen Podcast mit dem Namen Ausfasernd, und ja, würde mich freuen, wenn ich Feedback bekomme, und verbleibe bis zum nächsten Mal. Tschüss!